Jetzt hast du Brustkrebsraten und Prostatakrebsraten in Japan. Die sind natürlich nicht so hoch wie in Amerika, aber die gehen auch
Sind
exponentiell
hoch.
hoch. Hab mir die blauen Zonen angeguckt. Das sind die blauen Zonen, wo die ältesten Menschen auf diesem Planeten leben. Und die sind untersucht worden. Da sind viele Leute hingereist, haben sich das angeschaut. Wie ernähren die sich? Wie bewegen die sich? Wie viel Stress haben die? Und all die ganzen Lebensstilfaktoren. Und wenn man sich die Ernährungsweise anschaut, dann muss man zum Ergebnis kommen, dass sie sich sehr pflanzlich ernähren. Es gibt große Kohortenstudien, die das belegen. Die zeigen, wenn du weniger tierisches, mehr pflanzliches Eiweiß isst, dass das für alle westlichen Zivilisationserkrankungen offensichtlich förderlich ist. Jetzt muss man sich allerdings fragen, warum ist das so?
Herzlich willkommen im Haus der Köpfe und auch in der Akademie für menschliche Beziehungen. Heute zu einem weiteren Spitzengespräch mit Dr. Jens Frese, mit dem ich schon ewig lange unterwegs bin. Und uns verbindet einmal die fachliche Interesse an der Gesundheit, aber eben, dass wir auch so die gleiche Denke haben, nämlich, dass man sich angucken muss, wie nun Mutter Natur gestrickt ist, wie wir gestrickt sind und dann entsprechend adäquat sich dann darauf einstellen. Herzlich willkommen, Jens.
Ja, vielen Dank für die Einladung, wie immer.
Super, super. Wir haben nicht lange überlegen müssen, welches Thema wir heute nehmen, sondern es gibt nicht einen Hype, aber es gibt ein zunehmendes Interesse an dem Thema Protein, insbesondere auch Protein im Alter. Und da würde ich mal interessieren, wie siehst du die Proteinzufuhr und was können wir tun, was sollten wir tun, was sollten wir lassen?
Also ich muss ehrlich gestehen, Proteine von den Makronährstoffen war bei mir immer so das dritte Rad am Wagen.
Okay.
Bei den Kohlenhydraten, bei den Fetten sind wir im Prinzip klar. Ich bin mir da auch relativ klar, was sind die guten Fette, was sind die schlechteren Fette, was sind gute Carbs, was sind weniger gute Carbs. Aber bei den Proteinen, da haben wir den Scheinwerfer nie so richtig drauf gehabt. Wir haben die Frage nie gestellt, wie hoch ist der Proteinbedarf bei Senioren? Wir sagen zwar, okay, die brauchen ein bisschen mehr, die brauchen vielleicht 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, während Otto-Normalverbraucher 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Das ist ja im Prinzip auch schon, ja, eigentlich Dünnpfiff, weil wir ja nicht alle gleich sind. Ja? Also jeder hat einen völlig anderen Lebensstil, also muss man den Lebensstil natürlich auch ein Stück weit an den Makronährstoffgehalt anpassen. Das haben wir ja bei Kohlenhydraten auch gemacht. Haben wir gesagt, wer sich weniger bewegt, ne, der kann eigentlich auch nicht so viele Kohlenhydrate essen, weil seine Glykogenspeicher ständig voll sind und er praktisch immer nur oben was draufpackt, was dann in Fett umgewandelt wird. So, das ist uns klar. Bei den Eiweißen, da haben wir natürlich Aminosäuren. Ne, Aminosäuren ist ja das, was wir letztendlich aufnehmen. Ich sage im Seminar immer ganz gerne, den Dünndarm ist das völlig egal, wie der Teller aussieht. Der Dünndarm nimmt Aminosäuren auf und differenziert halt die Menge und die Art der Aminosäuren, die wir aufnehmen. Also nehmen wir essentielle auf oder nehmen wir nicht essentielle auf? Na, 8 sind essentiell, das heißt, wir können sie nicht selber bilden, wir müssen sie zuführen und den Rest können wir uns irgendwie so zusammenklöppeln. So, jetzt ist die Frage oder deine Frage, wie viel brauchen wir denn eigentlich im Seniorenstadium? Müssten wir auch definieren, ist das jetzt geht das bei 60 los oder bei 65 oder 70? Spannende Frage. Ich glaube mittlerweile, und ich habe jetzt die letzten Monate mich sehr viel mit Longevity beschäftigt, weil ich halt Ärzte in diesem Fach ausgebildet habe, habe mir die blauen Zonen angeguckt. Das sind die blauen Zonen, wo die ältesten Menschen auf diesem Planeten leben. Und die sind untersucht worden. Da sind viele Leute hingereist, haben sich das angeschaut. Wie ernähren die sich? Wie bewegen die sich? Wie viel Stress haben die? Und all die ganzen Lebensstilfaktoren. Und wenn man sich die Ernährungsweise anschaut, dann muss man zum Ergebnis kommen, dass sie sich sehr pflanzlich ernähren. Punkt eins, dass die gelegentlich Fleisch essen, zweimal die Woche, aber auch nicht mehr. Dass die anderes Fleisch essen, als wir das tun, also nicht aus dem Supermarkt, sondern von der Weide direkt. Ja, großer Unterschied. Und wenn man sich das Bewegungsverhalten anschaut, die machen jetzt kein Krafttraining, sondern die arbeiten im Garten, die haben so ihre eigenen Gärten und ernten dort viel, haben viel Bewegung, aber wenig intensiv. Und wenig intensiv, da muss man sich jetzt die Frage stellen, wie viel Eiweiß braucht der Mensch? So, wenn wir nochmal diese Latte bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht festlegen, da kommen die blauen Zonen gar nicht hin. Wenn man das mal
Okay.
durchrechnet, liegen die da drunter. So, wenn man das jetzt in Verbindung setzt mit der Langlebigkeit Und vor allen Dingen mit dem Thema, das ist ja der Trend, den wir gerade haben, vegane Proteine. Sehr viele
Ja,
stellen
ja.
jetzt um auf vegane Proteine, Lupinen und Erbsenprotein und so weiter. Und weil ich jetzt mich zu den Veganern zugehörig fühle, nehme ich dann lieber ein Mandelprotein als jetzt zum Beispiel ein Molkenprotein. Was ist der Unterschied? Und da haben wir eine, wir haben so eine Deklaration von 16% Stickstoff in Protein. Das ist mal vor 1886 ist das mal festgelegt worden von einem Chemiker, der das mal untersucht und hat festgestellt, in jeder Eiweißquelle sind 16%, also nee, anders gesagt, 1 Gramm Eiweiß sind 16, enthalten 16% Stickstoff. Und das haben wir heute immer noch auf unseren Lebensmitteln stehen, obwohl das nicht mehr stimmt. Warum
Okay.
stimmt das nicht? Weil du in der Stickstoffbilanz von pflanzlichen Proteinquellen völlig unterschiedliche tatsächliche Proteinmengen hast. Ja, aber du hast in Pflanzen, im Unterschied zu tierischen Proteinen, hast du einen hohen Anteil an Nicht-Protein-Stickstoff.
Okay.
Das heißt, das wird zwar als Eiweiß angegeben, aber in letzter Instanz muss man eigentlich sagen, das ist eine ganze Menge Ausschuss. Ein Ausschuss insofern, dass wir das gar nicht umwandeln können in Körperprotein. Und das ist jetzt interessant, weil die einzelnen Pflanzenarten, wenn man sich das mal anschaut, Mandelprotein oder Erbsenprotein, die haben unterschiedlich viel Ausschuss. Das kann bis zu 60% sein. Also manche Pflanzen, die deklariert sind mit einem gewissen Eiweißanteil, haben eigentlich 60% weniger, als dort angegeben ist. Das ist
Okay.
jetzt der Extremfall, ne? Es gibt Pflanzen, die
Ja.
haben dann vielleicht nur 18 oder 20% weniger. Aber wir müssen davon ausgehen, dass pflanzliche Eiweißquellen irgendwas zwischen 20 bis vielleicht 50% weniger, tatsächlich weniger Eiweiß enthalten, als deklariert ist.
Also wären wir noch unter der 0,8 Gramm.
Und wenn du das jetzt dazu zählst zu dem, was die da konsumieren, dann bist du garantiert unter 0,8 Gramm. Ja? Und das ist nie berücksichtigt worden. Man müsste im Prinzip jede Eiweißquelle komplett individuell deklarieren. Und du
Ja.
mit dieser 16%-Nummer kommen wir eigentlich nicht mehr klar. Wir haben ja diesen Begriff in der Ernährungswissenschaft der biologischen Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit sagt, wie viel Eiweiß können wir, also Nahrungseiweiß können wir in Körpereiweiß umwandeln. So, und dann hat die Großmutter schon gewusst, wenn man ein Ei mit Kartoffeln kombiniert, dann kommen wir sogar auf 120. Ja, dann liegen wir also über dem Referenzwert von 100. Und das basiert wirklich alles auf dieser uralten Methode. Und das Thema ist so nicht berücksichtigt worden, dass es eben bei Pflanzen Stickstoffquellen gibt in einer Pflanze, die nicht Eiweiß ist.
Du da was zu sagen, was das dann für ein Stickstoff ist?
Ja, das generiert sich dann aus anderen Pflanzeninhaltsstoffen, die
Okay.
auch letztendlich in der Ausgabe Stickstoff haben, aber kein Protein sind. Das heißt,
Okay.
nicht umgewandelt werden können. Das ist der erste Punkt. Dann Punkt zwei. Wir messen ja Eiweiße mittlerweile mit einem Digestible Factor. Das heißt, die Frage, du nimmst Eiweiß auf, aber wie viel wird jetzt tatsächlich vom Dünndarm aufgenommen? Fragezeichen. Da haben wir einen neuen Score. Die biologische Wertigkeit ist sozusagen der Western von gestern. Heute messen wir das an einem DIAS, an einem DIAS. Das heißt, an einem Digestible Score, wie viel wird tatsächlich aufgenommen? So, das ist im Moment so der Goldstandard, sage ich jetzt mal. Aber der berücksichtigt dieses Thema, was ich jetzt gerade erwähnt habe, mit dem Nicht-Protein-Stickstoffanteil auch nicht. So, und wenn du das mal zusammennimmst, weil das war ja deine Ursprungsfrage, dann komme ich tendenziell eher zu dem Ergebnis, dass wir mit zunehmendem Alter tendenziell vielleicht weniger Eiweiß essen müssen. Wenn man sich nicht ausgiebig bewegt, das ist der Unterschied, ja? Wenn man jeden Tag am Tennisplatz steht, dann braucht man mehr Eiweiß. Und dann bin ich bei Nikolai Worm, den du aber sicher auch kennst, der damals, ich habe ihn mal für einen Kongress eingeladen, haben wir lange darüber diskutiert, dass man sich die Kohlenhydrate verdienen muss. Ja, der Topathlet, der seine Datteln isst, der seine Bananen isst, ja, der braucht sie natürlich, weil er seine Glykogenspeicher immer leert. Aber der Büroathlet, der 8 Stunden auf seinem Schreibtischstuhl sitzt, wenn der sich das Zeug reinpfeift, dann wird das in Fett umgewandelt. Sondern wenn du das jetzt überträgst, das Konzept von ihm, das hat er ja in dem Buch Flexicarb übersetzt, wenn du das jetzt auf Proteine übersetzt, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob unsere Angaben noch stimmen. Also ich stelle das aktuell sehr stark in Frage, das will ich damit sagen.
Also das Fragezeichen ist sicherlich berechtigt. Auf der anderen Seite wissen wir ja nun, dass wir im Alter zunehmend das Problem haben der Sarkopenie. Das heißt, die Leute haben keine Muskulatur mehr. Und die Muskulatur besteht ja nun überwiegend auch aus Eiweiß. Die Frage ist dann natürlich, haben die den Mangel, weil sie auch zu wenig Protein zugeführt haben? Oder haben sie diese wenige Muskulatur denn deswegen, weil sie eben den Hintern nicht bewegt haben? Als Reaktion auf die Inaktivität, sagt der Körper, brauche ich nicht, baue ich ab.
Das ist eine
Ja?
gute Frage. Natürlich brauchst du den Reiz, damit du wieder einbaust. Wir kennen den Aspekt der Superkompensation. Bedeutet, dass du erstmal ins Negative gehst. Du baust Muskulatur ab, wenn du abends ins Fitnessstudio gehst. Und dann kommt dieser Effekt des Wiederauffüllens, des Wiederaufbaus. Und der ist superkompensatorisch. Einfaches Beispiel: Wir gehen im Frühjahr gehen wir in den Garten und machen den Rasen. Und mit dem Kantenschneider gehen wir einmal um die Beete rum. Ja, dann merken wir plötzlich nach einer Stunde, hey, ich habe hier die Blasen in der Hand. Na, wenn wir das dann 4 Wochen gemacht haben, haben wir kein Problem mehr, weil dann sich Hornhaut gebildet hat. Das heißt, überall da, wo wir einen Reiz geben, bekommen wir auch die Information, hier muss mehr aufgebaut werden. Und dann hast du natürlich auch die Sogwirkung, dass du mehr Nährstoffe, Baustoffe brauchst, um diesen Knochen oder die Haut oder was auch immer stärker zu machen. Jetzt komme ich zum Aber. Aber es gibt auch Studien, die gezeigt haben, wo sich Menschen nicht bewegt haben und haben höhere Eiweißmengen aufgenommen, tierisches Eiweiß, ist das Gewebe trotzdem gewachsen. Also zum
Muskelgewebe.
Beispiel Muskelmasse. Ja?
Okay.
Muskelmasse hat sich gesteigert. Aber was wir ja im Alter nicht haben wollen, wir wollen ja nicht, dass Gewebe wächst, was nicht wachsen soll.
Ja, da bin ich absolut bei dir, weil da hinten kommt ja dann am Horizont das Karzinom auf, ne? Das Gewebe unkontrolliert wächst. Aber wäre es nicht doch sehr wünschenswert, wenn da ein bisschen mehr Muskulatur wieder wachsen
Ja,
würde?
absolut. Aber dafür brauchen wir natürlich das Training, was ja zum
Ja.
Glück auch sehr viele Senioren machen. Ja? Ich bin ja
Ja.
seit 30 Jahren in der Fitnessbranche unterwegs und ich kann mich noch in den 80er Jahren erinnern, da gab es keinen Senior im Fitnessclub. Und dann kam das so
Ex.
Ende 99, so 2000, plötzlich hast du morgens um 10 Uhr war das Studio voll mit Senioren. Sehr gute
Also
Entwicklung.
kann ich dir nur zustimmen, wenn ich in mein Fitti gehe. Da ist also zu den Zeiten, ich gehe natürlich nicht abends um 7, wo die ganzen Berufstätigen dann da sind, aber am Nachmittag, denke ich mal, ist der Altersschnitt so 60 plus, aber locker. Ja? Also die Botschaft scheint
Ja.
angekommen zu sein. Aber ich will noch auf ein anderes Phänomen raus, was ich neulich mal gelesen habe, nämlich, wir haben ja schon öfter über die Entzündung als die Mutter aller Krankheiten gesprochen. Und offensichtlich gibt es auch im Rahmen dieses generell entzündlichen Prozesses eine Myositis. Auch im Rahmen der Autoimmunerkrankung. Das heißt, da knabbert jemand an unserer Muskulatur und im Rahmen dieses Prozesses wird die dann weniger, obwohl derjenige versucht, sie zu halten. Hast du da noch eine Idee, was man tun kann?
Dann müsste man wissen, wo die Ursache dieser Myositis liegt, ne? Liegt es daran, dass wir.
Autoimmunerkrankung heißt, ich weiß nichts. Mein Name ist Hase.
Wir haben ja sehr viele Medikamente, die auf Mitochondrien einwirken. Denken wir nur an die Statine zum Beispiel,
Ja.
die ja häufig mitochondriale Defizite machen in der Muskulatur. Das merken die Leute dann spätestens, wenn sie die Treppe hochlaufen und dann Muskelschmerzen bekommen. Also mitochondriale Dysfunktion war hier so das Thema. Auch immer natürlich im Hinblick auf nicht nur ein Medikament, sondern die Polypharmazie, die hier gerade im Seniorenbereich nicht unerheblich ist, muss man ja ganz klar sagen. Und einfach, eigentlich braucht ja jeder ein Hausarzt auch einen Pharmakologen neben sich, um noch zu wissen, was machen denn eigentlich drei oder vier Präparate nebeneinander in einem Körper, ja, wie ist die Interaktion? Und was ich im Seminar
Das
immer ganz gerne sage, die Kosten von jedem Medikament in Bezug auf Mikronährstoffe, die sind ja wirklich erheblich. Das heißt, wir müssten ja, wenn wir ein Medikament geben, auch die Kosten ausgleichen. Das wird ja gar nicht gemacht.
gibt's null, null, ja. Ja, also es ist ein heißes Thema und
Absolut.
wenn es neue Ideen gibt, neue Vorstellungen gibt, dann sollte man dem sicherlich nachgehen und überlegen, was kann man tun. Und ich bin bei dir, du bist ja nun ewig, ewig mit der Bewegung unterwegs. Ich glaube wirklich, die Bewegung ist mindestens so ein Gesundheitselixier wie das berüchtigte Vitamin D, weil der Körper produziert die eigenen Botenstoffe mit der Muskulatur und Vitamin D ist ein Botenstoff. Schaltet 2000 Gene. Okay. Ich habe neulich mal nachgeguckt. Ich habe ChatGPT gefragt, wie viele Gene werden von der Muskulatur gesteuert? Und er hat locker gesagt, 7000. Das ist ein Drittel aller unserer Gene wird entsprechend bewegt oder abkodiert, wenn wir uns bewegen. Und dann kann man nur sagen, Leute, nehmt den Hintern in die Hand und macht euch auf die Socken. Ja.
Aber vielleicht, Jörg, zum Abschluss noch ein Grundgedanken.
Ja.
Sind ja auch sehr viele Bücher jetzt rausgekommen, vegane Proteine, ha vorteilhaft. Es gibt große Kohortenstudien, die das belegen. Die zeigen, wenn du weniger tierisches, mehr pflanzliches Eiweiß isst, dass das für alle westlichen Zivilisationserkrankungen offensichtlich förderlich ist. Jetzt muss man sich allerdings fragen, warum ist das so? Die großen Kohortenstudien werden ja mit Fragebögen untersucht. Ja, du kennst die Krankenschwesterstudie seit den 70er Jahren und so weiter. Und dann wird ja ein Fragebogen nach dem anderen. Jetzt muss man natürlich mal in die Fragebögen reinschauen. Wie differenzieren die denn zum Beispiel tierisches Eiweiß? Das ist jetzt ein Aspekt. Zervelatwurst, Wildfleisch, Stalltierfleisch, Riesenunterschied natürlich. Das ist der eine Aspekt. Und nochmal auf die älteren Semester zurückzukommen, auf die blauen Zonen. Wenn sich das, was in den Kohortenstudien sich zeigt, auf die blauen Zonen übertragbar ist und das, was ich gerade erwähnt habe mit dem Nicht-Protein-Stickstoffanteil und die essen sehr viele pflanzliche Eiweiße verhältnismäßig, dann muss man sich dort die Frage stellen, essen die nicht sehr viel Ausschuss, essen dadurch netto weniger Eiweiß und sind dadurch geschützt zum Beispiel vor Krebserkrankungen? Fragezeichen. Ist eine Hypothese. Sollten wir
Hypothesen
mal
sind
drüber
immer
nachdenken.
erlaubt. Rufen nach der Verifizierung. Ich persönlich glaube, dass die in den großen Studien die Pflanzenfresser insofern besser wegkommen, weil eben nie differenziert wird, wo das Fleisch her ist. Es das heißt immer vor allem rotes Fleisch. Ja, rotes Fleisch ist Quälfleisch.
Naja,
Ja,
klar.
voller Hormone, voller, voller, voller. Wenn das mal differenziert würde, wären wir da auch bei einer anderen Sicht. Das heißt also, man muss sich auch die Studien, wie du sagst, sehr, sehr sorgfältig anschauen, damit man entsprechend differenzieren kann. Und Leute, fangt so früh wie möglich an, nachträglich zu bessern. Der Körper kann immer noch was tun, jederzeit. Deswegen, wie gesagt, ich gehe auch ins Fitness Center. Aber das, was man früher verloren hat, muss man in der mühsam wieder einsammeln. Also von daher macht es Sinn, bei Zeiten auf den Weg der Tugend zu kommen. Und wir wissen ja, was der Körper braucht. Dann wollen wir es ihm geben und dann wird er uns ein treuer Diener sein. Ja.
Ja, und vielleicht Abschlusssatz von mir. Wir müssen uns dann vielleicht die Frage stellen, ob wir denn das ganze zusätzliche Eiweiß brauchen. In Form von Shakes, in Form von Molkeprotein, Sojaprotein, Isolate und so weiter, was es gibt. Ob wir das mit zunehmendem Alter brauchen, Fragezeichen. Oder ob es nicht besser wäre, wenn wir uns spazierengehend bewegen, wenn wir also keinen Kraftsport machen oder keinen Leistungssport machen, ob es nicht besser wäre, wir würden dann das Ernährungskonzept der blauen Zonen annehmen und sagen, ab und zu mal rotes Fleisch, wenn dann hochwertig. Und den Rest können wir dann über pflanzliche Quellen decken.
So, da bin
Drüber
ich bei dir.
nachdenken. Drüber
Ich
nachdenken.
bin, habe schon mehrfach gesagt, Leute, hört auf zu jammern über die hohen Preise für hochwertiges Fleisch. Da kann man ganz klar sagen, FDH, frisst die Hälfte, zahlt das Doppelte. Ja, ich muss nicht jeden Tag 500 T-Bone Steak haben, aber eben hochwertiges. Dann ist den Tieren geholfen, die auf der Weide stehen, und ist es uns Menschen geholfen, dass wir nicht irgendwelche Proteine reinschieben, die wir nicht brauchen. Okay, Jens, dann sei bedankt für deine kritischen Anmerkungen. Ich bin gespannt. Wir sagen ja, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen.
So
Ja,
ist es.
wollen wir mal gucken,
Genau.
wie die Dinge sich weiterentwickeln und ob uns da so ein paar Seifensieder aufgehen, ähnlich wie bei den Kohlenhydraten. Okay, dann für heute vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Bye bye.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.